Heute geht es darum, um unsere Begabung und wie wertvoll wir für Gott sind. Und wenn wir das mal anschauen, gut, der Stefan war jetzt nicht so gemein, er hat jetzt eigentlich das meiste hier drin gelassen in dem Sack. Ich habe das bewusst gemacht. In dem kleinen Sack war relativ wenig drin, relativ wenig Steine, aber Claudia hat ein Wunder, also ich lasse es da liegen, das müssen wir uns nachher anschauen, das ist ein wunderschönes Kreuz. Und es geht eigentlich darum, dass wir die Kaplersteine sollen sinnbildlich dafür sein, für unsere Begabung und für unsere Talente. Und wir haben nicht alle die gleichen Talente und nicht alle die gleiche Anzahl von Gaben und von Talenten bekommen, sondern der eine hat vielleicht ein paar mehr Talente bekommen und der andere hat ein paar weniger Talente bekommen. Und im menschlichen Sinne schürt das im Normalfall Neid oder Missgunst. Die beiden verstehen sich jetzt recht gut. Stefan hat es sehr dezent gemacht, hat gesagt, ich nehme nur die raus, die der Claudia auch hat. Perfekt. Aber im Normalfall, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal, mir geht es auch so, dass ich manchmal denke, wow, okay, was der kann, ist doch cool. Oder was der für Talente hat, das wäre cool, das hätte ich auch gerne, oder? Das würde ich, ja, das würde ich auch gerne können. Und es ist mehr die menschliche Sichtweise. Wenn wir so anschauen, aus göttlicher Sicht ist jede Begabung, die wir haben, und jeder Mensch ist gleich viel wert. Also es gibt niemanden, der mehr wert oder weniger wert ist. Und wir sollten dankbar sein für alle Begabungen, die wir bekommen haben. Martin Luther hat mal gesagt, Gott hat jedem Mensch die Fähigkeiten verliehen, etwas zu erreichen. Keinen Menschen hat er ohne Talent gelassen. Und davon bin ich überzeugt, das ist so. Und im Psalm 139, 14 dankt David dem Herrn, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Aber wer kann das schon von uns, jetzt rein menschlich gesehen, wer kann das schon seinen Selbstwert nur von Gott bestimmen lassen? Großes Kino, wäre cool, wenn das so ging, oder? Ich zeige euch mal innerhalb von 10 Sekunden, wie sich ein Mensch wertvoller fühlen kann. Ich habe hier so ein VIP-Ticket selbst gebastelt. Und wenn ich mir das einfach jetzt hier umhänge, ohne dass ich das Mikrofon zerstöre, dann habe ich auf einmal Zutritt zu irgendwas, wo andere keinen Zutritt haben. Wir haben das zum Beispiel alle 2 Jahre mit der Firma, gehen wir an eine Messe. Und in der Messe bekommen wir einen Aussteller-Badge. Und in diesem Aussteller-Badge hast du Zutritt zu gewissen Räumlichkeiten, wo der normale Besucher nicht hinkommt. Und es gibt dir ein komisches Gefühl, also vielleicht hört sich das blöd an, aber es gibt dir so ein erhabenes Gefühl, wenn du dann mit dem Aussteller-Badge rumläufst und denkst, ah, okay, da gehe ich jetzt hin und du gehst dahin. Und du kannst dann wirklich in Bereiche kommen. Es ist eigentlich blödsinnig, du fühlst dich mit so einem Anhänger, fühlst du dich auf einmal wertvoller wie andere. Das ist wirklich blödsinnig, das Ganze. Und sich wertvoll fühlen hat ja ein bisschen was mit unserem Selbstwert zu tun, oder? Die Einschätzung, ob wir uns wertvoll fühlen, ob wir genug sind, ob wir gut genug sind, ob wir auch in den Augen der anderen gut sind. Und wir suchen ich nehme mich da nicht aus, wir suchen in ganz, ganz vielen Bereichen, suchen wir Anerkennung. Sei es in der Arbeit, sei es in der sportlichen Leistung. Ich meine, muss ich da wo es jetzt nicht großartig weit schauen, oder? Sei es in Klamotten, im Besitz, in ganz, ganz vielen Sachen suchen wir Anerkennung. Das Fatale ist, dass wir oftmals Gott außen vor lassen, wie er uns sieht. Sondern dass wir uns rein ein bisschen abhängig machen von dem, wie uns die Menschen sehen. Das ist gerade so im Bereich, ich meine, wir haben viele junge Leute hier, ich zähle mich jetzt nicht mehr zu den Jungen, aber wir haben gerade so im Bereich Social Media, oder? Das hat, glaube ich, unsere ganze Welt ein bisschen revolutioniert, gerade so im Bereich Selbstwert, du bekommst diesen Wert von außen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also die ganze Kommunikationswelt hat sich ja durch dieses Social Media ein bisschen verändert. Ob das jetzt YouTube ist, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Gut, Facebook ist nur noch was für die Alten, habe ich mir sagen lassen. Also ist was für mich jetzt wieder, oder? Wo ich jetzt wieder posten dürfte. Teilweise sind die Menschen süchtig nach Likes, oder? So nach Followern, nach Likes und machen ihren Wert davon abhängig. Und wenn ich mir das Beispiel anschaue, zum Beispiel TikTok oder Instagram, oder? Da gibt es Menschen, die können davon leben. Also jeder kann mittlerweile berühmt werden. Seitdem es das Internet gibt, kann jeder berühmt werden. Und auf Instagram, Moment, das muss ich schnell schauen, das habe ich hier, glaube ich, nachher. Da gibt es dann sogenannte Influencer. Jetzt kann ich mal in meine Generation zurückgehen, bei mir gab es auch schon Influencer, aber die wurden ein bisschen anders geschrieben. Und die wolltest du nicht haben. Das wurde mit Z geschrieben und das ist eine Krippe. Also das hat nichts mit dem heutigen zu tun. Vielleicht ist es auch die Auswirkung, weswegen wir heute eine Pandemie haben, weil wir haben so viele Influencer auf der Welt. Nein, Quatsch. Mal Hand hoch, wer kennt Charli D'Amelio? Genau, da siehst du den Generationengraben, oder? Charli D'Amelio habe ich bis vor einer Woche, Mensch, jetzt muss ich schnell schauen, geht das? Sonst musst du mir doch vielleicht weiterblättern. Oder sind wir eingefroren auf dem Screen? Ah, genau. Das ist eine 16-jährige Amerikanerin und die tanzt. Ich will nicht behaupten, dass sie schlecht tanzt, aber die tanzt und postet so ihr Leben. Und das habe ich nicht alleine rausgefunden. Ich bin ehrlich, ich habe meine Tochter gefragt und meinen Sohn, wer so die angesagtesten TikToker und Instagrammer sind, weil ich habe keinen Blassen davon. Ne? Und diese junge Frau ist mit 16 Jahren, hat hier 111 Millionen Follower auf TikTok und 40,7 Millionen auf Instagram. Das ist verrückt, ja? Also es folgt ihr eigentlich ganz Deutschland und die Schweiz und noch so ein Teil wahrscheinlich Liechtenstein und so weiter. Also 111 Millionen Follower. Und sie macht ihren Wert davon abhängig, weil ich habe dann nachher ein bisschen weiter recherchiert und durfte es dann mit meiner Tochter, haben wir da ein bisschen so ein paar Videos angeschaut und dann hat sie irgendwann mal einen Post gemacht, wo sie an einem Tag 100.000 Follower verloren hat. 100.000 Follower. Für die junge Frau ist eine Welt zusammengebrochen. Also die hat die Welt nicht mehr verstanden, oder? Die hat nachher ein Video gepostet, wo sie unter Tränen nachher sich entschuldigt hat für den Post und sie hat rein ihren Wert abhängig gemacht oder macht rein ihren Wert abhängig davon, von diesen Followern. Und das ist, ja, auf der einen Seite ist es ja schön, dass sie damit Geld verdient und dass sie da relativ viele Sachen postet. Auf der anderen Seite ein bisschen traurig, wenn ich meinen Wert alleine von dem abhängig mache. Und ich habe eine gute Nachricht eigentlich für alle, die jetzt keine 110 Millionen Follower haben, und dazu zähle ich jetzt auch, vielleicht noch heute Abend, man weiß, aber wir brauchen das nicht, niemand, also ihr müsst jetzt weghören, ne? Ich weiß, die alte Generation, die junge Generation, aber wir brauchen das nicht, weil wir haben einen, der uns immer folgt und wir haben Gott, der ist unser Follower, auf immer, und der hat uns schon den Like gegeben und mein Leben, also das, was ich jeden Tag mache, sind meine Posts in dem Sinne. Aber ich weiß nicht, ob Gott jeden Tag von meinem Leben mir ein Like geben würde. Ich muss sagen, vielleicht gibt es auch mal ein Dislike oder vielleicht gibt es auch mal einen Daumen nach unten, gefällt mir nicht. Aber was er nie machen wird, und das ist ja, das kann ich bei Instagram, folge mir nicht mehr. Das würde Gott nie machen. Und das ist das Coole. Egal, was ich mache, Gott wird mir immer folgen, oder? Und wenn du deinen Selbstwert von dem bestimmen lässt, dann kann dich das eigentlich nicht mehr so aus der Bahn hauen, wenn mal 100.000 wegfallen von den Followern. Gott hat jeden Menschen, wenn wir nochmal ans Zitat von Martin Luther King denken, Gott hat jedem Menschen ein Talent gegeben, jedem Menschen eine Begabung. Niemand ist ohne Talent. Und vielleicht hast du deine Begabung noch gar nicht entdeckt und fühlt sich deshalb vielleicht ein bisschen minderwertiger für wie die Menschen, die ihre Begabung entdeckt haben und diese ihre Begabung ausspielen können. Oder? Ich kann mich noch gut an meine Kindheit erinnern. Mein Vater ist Klempner gewesen, in der Schweiz Sanitär. Also der hat mit Werkzeug und Wasserrohrzange und mit Schraubenzieher und so weiter, hat er gearbeitet und hat was geschaffen damit. Und ich war begeistert eigentlich davon, weil das ist cool, wenn der abends so mit seinen geschwärzten Fingern nach Hause kam. Ich mache die mal weg. Ja. Wenn er abends so mit seinen geschwärzten Fingern nach Hause kam, dann hat er so eine Waschpaste gehabt und die hat so nach Zitrone gerochen und ich fand das so einen tollen Geruch. Und mit diesen Händen ist wirklich was geschaffen worden, oder? Da ist wirklich gearbeitet worden, da ist was gemacht worden, repariert worden. Und ich musste in meiner Kindheit sehr früh erfahren, dass ich weiß nicht, ob man den Ausdruck in der Schweiz kennt, dass ich zwei linke Hände habe. Also ich bin Linkshänder, das wäre ja eigentlich cool für einen Linkshänder, zwei linke Hände zu haben, aber handwerklich gesehen hätte ich in dem Moment zwei rechte Hände gehabt. Also ich war nicht für das Handwerk geschaffen. Also ich habe, ja, was ich angefasst habe, war gefährlich, wenn ich irgendwo mich handwerklich betätigt habe. Da habe ich gedacht, okay, flüchte ich mich irgendwo, versuche ich mich in den Sport zu flüchten. Ich konnte eigentlich so mit Ball und Schläger konnte ich ganz gut umgehen. Nur hatten wir damals leider in unserer Familie nicht die finanziellen Möglichkeiten, dass ich hätte Tennisunterricht nehmen können. Also bleibt dir als deutscher Junge nur eins übrig, du spielst Fußball. Ja. Leider ist es mir im Fußball genauso gegangen wie, wie beim Handwerk. Ich habe halt dort leider zwei linke Füße gehabt und ich habe die meiste Zeit auf der Reservebank gesessen. Es war nicht unbedingt aufbauend, aber ja, dann war, wenn mein Vater mit zu den Spielen gegangen ist, dann hat er ab und zu dem Trainer gesagt, hey, setz ihn doch mal ein. Oder? Und ich war so linker Verteidiger und dann hat er mich eingesetzt. Und es war nicht, muss ich ehrlich sagen, es war nicht so aufbauend. Ich weiß noch, ich kann mich noch an einen Spiel erinnern, das werde ich nie vergessen. Das sitzt ganz tief. Bei einem Deutschen sitzt das eh tief, also wenn es um Fußball geht. Wir haben ein Spiel gespielt und wir haben 15-0 verloren. Und ich war in der Verteidigung. Ne? Und ich glaube, das einst Aufsehenerregende war, dass ich den Stürmer, der mir dann entgegenkam, einfach umgemäht habe nachher. Also ich habe das 16-0 verhindert, durfte aber dann vom Platz gehen dafür als Entschädigung. Und das Frustrierendste war, glaube ich, noch in der Jugend, wo ich so klein war, wo wir so gespielt haben, das war eine Stürmerin. Also das war ein Mädchen, was eigentlich da mich überlaufen hat ein paar Mal. Und ja, es war schon ein bisschen frustrierend. Und heute sage ich, okay, würde ich eigentlich nicht mehr machen, die zu faulen. Aber damals war es die richtige Entscheidung, weil 16-0, das wäre die Schmach, wäre zu groß gewesen. Also 15-0 war noch, nein, das war überhaupt nicht in Ordnung. Und ich konnte gar nichts dagegen machen. Ich habe einfach Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Ich konnte nichts dagegen machen. Ich habe gemerkt, boah, ich bin handwerklich nicht begabt. Sportlich geht gar nichts oder geht wenig. Ich bin dann, ja gut, ich bin in den Schwimmverein gegangen, aber da war ich auch mittelmäßig. Eher, ich war froh, dass ich nicht untergegangen bin in dem Sinne. Und ja, und der Minderwert hat sich dann so ein bisschen weitergezogen. Und ich glaube, das ist auch der Grund meiner handwerklichen Fähigkeiten, weswegen ich kein Haus in Davos gebaut habe. Gut, eher aus den finanziellen Möglichkeiten, die es hier gibt, oder? Ich glaube nicht aus den Mitteln. Aber ich weiß noch, ich bin mit meiner Frau sehr häufig umgezogen in Davos. Wir sind, insgesamt 10-mal umgezogen. Und ich weiß noch immer so ihren dankbaren Blick, wenn alle Bilder gehangen haben, alle Lampen angebracht waren, alle Schränke gestanden haben. Und ich weiß auch, werde ich auch nicht vergessen, ihren Blick, wenn ich die Bohrmaschine rausgeholt habe. Das war so, ey, weiß der, was der tut? Und dann der nächste Blick war, zahlt das die Hausratversicherung? Und wenn ich dann die Bohrmaschine angesetzt habe, habe gesagt, ich weiß nicht, wo die Stromleitung lang geht, ob sie links oder rechts lang geht. Und dann hat sie gesagt, boah, seine Lebensversicherung, wo war die nochmal? Das war so, ja, ich glaube, bei mir kam der Minderwert, das habe ich nachher gemerkt, bei mir kam der Minderwert, und das ist vielleicht bei dem einen oder anderen auch so, kam durch Vergleichen. Ich habe mich mit anderen verglichen, die was besser können wie ich. Ich habe mich mit ganz vielen Menschen verglichen, die im Sport besser waren, die tolle Fußballer waren. Ich habe mich beim Handwerken habe ich mich verglichen mit jemandem, der was bauen konnte, der was schreinern konnte. Und damals habe ich Gott noch nicht gekannt, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen habe ich meinen Minderwert sozusagen mit mir rumgetragen. Und Vergleichen macht unglücklich. Das ist so. Das war damals bei Jesus auch nicht anders. Die Jünger haben ja auch mal irgendwann angefangen, sich zu vergleichen oder wollten Jesus fragen, wer der Wichtigste ist. In Jesus sein Leben. Und Jesus hat bewusst ja, die Jünger einzeln ausgewählt. Und das war so eine Vielfalt. Ich ziehe das mal aus, sonst habe ich das Gefühl, hat sich eh gedreht. Er hat ja bewusst einfache Menschen ausgesucht. Und jeder hat einen unglaublichen Wert gehabt für Jesus. Und jeder hat eine Gabe gehabt. Und er hätte ja auch damals Schriftgelehrte nehmen können. Die haben schon mal die Schrift gekannt. Es wäre ja viel einfacher gewesen. Da hätte man ein bisschen diskutieren können, ein bisschen dran rumfallen können. Wäre doch super gewesen für Jesus. Aber nein, viele von ihnen waren einfache Menschen. Viele waren Fischer gewesen. Und trotzdem haben die sich nachher die Frage gestellt, wie sie dann so unterwegs waren. Wer ist der Wertvollste für uns? Und wir lesen in Lukas 9, 46 bis 48. Eines Tages kam unter den Jüngern die Frage auf, wer von ihnen der Wichtigste sei. Jesus durchschaute, was sie in ihrem Herzen vor sich ging. Er rief ein kleines Kind, stellte es neben sich und sagte, wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, der mich gesandt hat. Der geringste unter euch allen ist, der ist wirklich groß. Und somit hat Jesus das eigentlich umgedreht. Der Geringste unter allen ist, der ist wirklich groß. Und sie wollten ja sagen, hey, ich bin derjenige, der, weiß nicht, am meisten heilt oder am meisten evangelisiert. Nein, Jesus hat es genau umgedreht. Und das muss ich sagen, das ist extrem cool, weil Gott hat jeden von uns mit einem Plan erschaffen. Also er hat uns nicht planlos erschaffen, sondern hat jeden von uns mit einem Plan erschaffen und hat jedem seine unterschiedlichen Begabungen gegeben. Manchmal erkennen wir unser Talent nicht, oder? Manchmal verschließen wir die Augen ein bisschen davor. Schauen wir mal zurück, noch weiter zurück, also ganz weit zurück, Mose. Mose hatte, ich lese Mose unglaublich gern, weil ich finde das so faszinierend, wie Gott das nachher gedreht hat, dass er dort trotzdem das Volk Israel aus der Sklaverei geführt hat. Wie Gott ihm gesagt hat, hey, du bist der Mensch, ich habe dich mit der Begabung ausgestattet, du führst mein Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten. Da hat Mose gesagt, nee. Also, jetzt, gut, habe jetzt nicht im Bibeltext. Also nein, hat er vielleicht nicht so lapidar gesagt. Aber nein, er hat gesagt, nein, das kann ich gar nicht. Das ist, hast dich vertan, du wolltest garantiert da hinten hin. Zudem, nein, das hat er nicht. Und er hat eigentlich gehadert, er hat so ein bisschen Disput gehabt mit Gott, bis er irgendwann gesagt hat, ja, ich kann gar nicht gut reden, wie sollen wir denn zum Pharao gehen? Und dann hat Gott ihm seinen Bruder Aaron an die Seite gestellt. Der war ein guter Rhetoriker. Und gemeinsam haben die beiden das nachher geschafft. Gemeinsam sind die beiden nachher, ich meine, wir kennen die Geschichte, wie es nachher ausgegangen ist. Und ich glaube, dass jeder seine Gabe einsetzen konnte. Und genauso wie bei Aaron und bei Mose gibt es Menschen, die eher extrovertierte Talente haben und Begabung oder eher introvertierte, also eher im Hintergrund die Fäden ziehen oder die Strippen ziehen. Und in unserer Gesellschaft sieht man meistens nur die Extrovertierten, oder? Man muss ich jetzt niemandem sagen, Social Media, die da sind oder auch im Sport, die im Rampenlicht stehen. Und diese Menschen erscheinen dadurch viel wertvoller, weil man sieht, wow, ich sehe einen Ronaldo im Fernsehen, wow, Mann, der muss wertvoll sein, oder? Klar, wenn ich sehe, für was der verkauft wird oder gekauft wird. Aber dass dort andere Menschen dahinter stehen. Ich mache mal das Beispiel. Ich habe extra einen, den kennt jeder, glaube ich, in der Schweiz. Das ist Roger Federer. Für diejenigen, die ihn nicht kennen oder zum ersten Mal gesehen haben. Den kennt jeder. Das ist ein begnadeter Tennisspieler. Aber damit er das, was er da macht, machen kann. Wer kennt ihn? Kennt irgendjemand den? Einer. Das ist Pierre Paganini. Das ist sein Konditionstrainer. Wer kennt den? Das ist Daniel Troxler, das ist sein Physiotherapeut. Und ihn? Das ist Toni Gottsig, das ist sein Manager. Und es braucht alle die, es braucht noch viel mehr, aber es braucht alle diese Menschen, damit er nach draußen sozusagen das perfekte Tennisspiel machen kann und damit er diese Erfolge holt. Also es braucht ein Team von ganz, ganz vielen Menschen, damit das Gesamtpaket Roger Federer funktioniert. Und ähnlich ist es hier zum Beispiel in der Gemeinde, es ist genau gleich. Wenn nicht alle ihre Begabungen und Talente einsetzen würden, wenn nicht jemand diese Räumlichkeiten reinigen würde, nicht jemand die Stühle aufstellen würde, dann könnten wir gar keinen Gottesdienst feiern. Wenn nicht die Technik da hinten funktionieren würde, dann würde ich mich ja jetzt die Seele aus dem Leib schreien und man würde mich nicht hören. Oder es gäbe keine Musik oder es gäbe kein Worship. Wenn sich niemand um die Kinder kümmern würde, könnten wir als Eltern nicht so entspannt hier sitzen. Ne? Und so hat jeder sein Talent und seine Begabung. Und im 1. Korintherbrief von Paulus steht, 1. Korinther 12, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so besteht auch die Gemeinde Christi aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Weiter steht im 12,18, deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Und das Tolle daran ist, es ist keine Arbeit, also derjenige, der hier die Böden reinigt, niemand ist besser wie derjenige, der zum Beispiel Musik macht. Es ist eine Gleichwertigkeit da. Oder? Und jeder von uns hat diese Gaben bekommen und keine ist besser oder schlechter, oder? Ob du jetzt gut mit Menschen umgehen kannst, ob du gut Musik machen kannst, ob du lieber mit bei den Kindern bist. Jeder ist wichtig, oder? Und jetzt geht es darum, dass du, wenn du deine Gaben erkannt hast, dass du diese Gaben auch verantwortungsvoll einsetzt, die dir Gott gegeben hat, diese Gaben. Und ich habe ein Beispiel. Am Anfang zum Beispiel jetzt das Eingangsbeispiel, oder? Claudio hat relativ wenig Steine bekommen, also wenige Kaplersteine, und hat relativ schnell sein Kreuz gebaut gehabt. Stefan hat, wenn er den Sack komplett ausgeleert hätte, wäre der Tisch hier voll gewesen, oder? Und du wärst in Stress gekommen, du hast mehr Gaben bekommen, aber die auch entsprechend einzusetzen, wäre irgendwo in Stress ausgeartet, oder? Das in der nützlichen Frist. Und was genauso ist, wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma haben wir einen Verkäufer. Das ist wirklich ein begnadeter Verkäufer. Ich weiß nicht, ob man den Spruch kennt hier in der Schweiz. Der verkauft den Eskimos Kühlschränke. Das ist wirklich so. Also der ist, wenn der das machen würde, hätte jeder Eskimo daheim einen Kühlschrank, auch wenn sie keinen Stromanschluss hätten. Der ist wirklich. Und jetzt geht es darum, wie verantwortungsvoll geht er mit dieser Gabe um? Der hat dieses Talent geschenkt bekommen, das Verkaufstalent, und wie verantwortungsvoll geht er damit um? Eben, verkauft er den Eskimos-Kühlschränke oder verkauft er den Menschen nur das, was sie wirklich brauchen, oder? Und nichts anderes. Und das liegt dann in dem Ermessen. Das ist das Gleiche, wie wenn jetzt zum Beispiel der Matthias, finde ich, ist ein begnadeter Gitarrist, oder auch der Christian oder der Rolf, oder? Spielen so schön Gitarre. Und es liegt in eurem Ermessen, ob ihr von AC/DC Highway to Hell spielt oder ob ihr Worship macht. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist der Unterschied. Die Talente, die du bekommen hast, dass du die auch so einsetzt, wie Gott sie für dich vorgesehen hat. In Petrus 1,4,10 steht, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Und das ist genau der Punkt. Aber jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der gar nicht seine Gaben kennt oder gar nicht seine Talente kennt. In erster Linie geht es mal darum, mal meine Gaben, die ich bekommen habe, herauszufinden. Wie so in meiner Kindheit, das Handwerkliche war es nicht, das Sportliche war es auch nicht. Und wenn ich dann nachher weitersehe, so in meiner Jugend, Gott hat mir glücklicherweise eine Lehrstelle gegeben, bin ich heute von überzeugt, und ich habe in der Hotellerie gelernt. Und da habe ich auf einmal relativ schnell gemerkt, da habe ich gar keinen Sport gebraucht, ich habe auch kein Handwerk gebraucht. Ich habe eine Begabung gehabt, Menschen, die aufgebracht waren, also unzufriedene Gäste, relativ schnell wieder zu beruhigen. Und das Gleiche war auch bei den Mitarbeitern. Umso stressiger das wurde, umso ruhiger wurde ich. Umso mehr konnte ich die Mitarbeiter wieder beruhigen und sagen, hey, das kommt alles gut, das geht alles vorbei. Das ist eine Gabe, deswegen bin ich heute noch im Dienstleistungssektor. Das ist eine Gabe, die ich manchmal nicht immer zu schätzen weiß, weil es landen immer Reklamations- und Eskalationsfälle auf meinem Schreibtisch. Also wenn jemand mit dem Kunden nicht klarkommt, heißt immer, du Micha, mach mal. Hier ist das Dossier, du kannst ihn doch so gut abholen. Auf der anderen Seite muss man vielleicht sehen, ich muss ab und zu meinen Fokus ändern, dass ich sage, hey, das ist das, was mir Gott geschenkt hat. Ich habe die Möglichkeit, jeden Tag aus unzufriedenen Menschen zufriedener zu machen. Wenn ich das so mal drehe, dann ist es in Ordnung. Gut, es gibt noch mal Tage, da funktioniert es nicht immer so gut. Aber in den meisten Fällen geht das so. Und wenn, ich glaube, wenn man dann nachher seinen Fokus ein bisschen darauf richtet, dann ist es wirklich so, dass ich das als Geschenk ansehe, oder? Aber es gibt auch manchmal Ausreden, oder, wo ich sage, boah, nein, das ist viel zu schwer. Oder denk mal an Mose, der hat gesagt, nein, bloß nicht. Das ist wirklich zu schwer. Ich kann das nicht. Oder der andere kann das besser. Oder es gibt hunderte von Ausreden, oder, weswegen wir unser Talent nicht einsetzen. Ach, das mache ich später oder wenn ich berentet bin. Oder es gibt 100 Ausreden, die ich gebrauchen kann, um meine Gabe, die ich bekommen habe, nicht einzusetzen. Vielleicht ist manchmal der Weg auch nicht so einfach. Vielleicht ist der Weg manchmal wirklich schwieriger. Aber es soll mich ja nicht davon abhalten. Gott hat uns von unseren menschlichen Grenzen eigentlich erlöst. Also wir, die meisten Grenzen, die setzen wir uns. Die sind für uns gesetzt. Und wir sind ein Puzzleteil in dieser Welt, oder? Jeder Einzelne ist ein Puzzleteil. Und in Matthäus 5, 13 und 14 steht, das kennt ihr alle, den Vers, ihr seid für die Welt wie Salz. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Und das ist das Coole. Jeder von uns ist ein unterschiedliches Licht. Es wäre langweilig, stell mir vor, wir würden alle nur blau leuchten, dann wäre die Welt blau. Oder wir würden alle gelb leuchten, dann wäre die Welt gelb. Und so haben wir so, jeder hat so ein spezielles Licht, dass wir die Welt in ein wunderschönes Licht tauschen. Also dass es wirklich so facettenreich nachher ist. Also, ich finde diesen Vers, der berührt mich jedes Mal immer wieder, weil ich weiß, das ist wirklich so, das hat er in uns gesetzt. Jeder ist das Licht in dieser Welt, jeder von euch. Ich finde auch das Bild immer schön, wenn ich, wir sind kein Zufallsprodukt. Ich finde das Bild immer schön, wenn ich so sehe, wie Gott uns aus einem Stück Ton oder auch aus einem Stück Holz gefertigt hat. Gott ist nicht hingegangen, hat gesagt, oh, da habe ich ja noch einen Rest. Mache ich was? Ah, ist nicht ganz perfekt. Ah, ist der Micha? Reicht schon für das irdische Leben. Zack. Nein, das hat er nicht. Gott hat über 8 Milliarden Einzelstücke hergestellt. Unikate. Das Riesenmuseum. Die Welt ist das Museum. Und niemand ist, selbst eineige Zwillinge sind nicht gleich. Oder? Und niemand ist mehr wert oder weniger wert in Gottes Augen. Und das ist doch das Coole. Wir sind unverkäuflich. Oder? Und es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo uns Gott das immer wieder aufs Herz legt. Und Gott hat uns einen Liebesbrief dazu geschrieben. Und ich möchte euch den Liebesbrief unseres Vaters mal vorlesen. Mein Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben würdest. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Ich bin nicht weit weg von dir oder zornig auf dich, ich bin die Liebe in dir. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde es je könnte. Ich bin der vollkommene Vater. Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. Ich stille alle deine Bedürfnisse und sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist für mich ein kostbarer Schatz. Ich wünsche mir zutiefst, dich fest zu gründen und deinem Leben Halt zu geben. Ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen. Wenn du mich von deinem ganzen Herzen suchen wirst, werde ich mich von dir finden lassen. Hab deine Freude an mir, ich will dir das geben, wonach du dich sehnst. Ich selbst habe diese Wünsche und Sehnsüchte in dich hineingelegt. Ich kann viel mehr tun, als du es dir denken kannst. Ich bin derjenige, der dich am meisten ermutigt. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen. Und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Jesus spiegelt mein Wesen in vollkommener Weise wider. Er kam auf diese Welt, um zu zeigen, dass ich nicht gegen dich bin, sondern für dich. Er kam, um dir zu sagen, dass ich deine Sünden nicht länger anrechne. Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt werden können. Sein Tod war der extremste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Wenn du das Geschenk, das Jesus mir macht, annimmst, empfängst du meine Liebe. Nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Ich war schon immer dein Vater und werde immer ein Vater für dich sein. Ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. Alles Liebe, dein Papa, der allmächtige Gott. Wow, was für eine Zusage. Ich möchte euch beim nächsten Lied einfach mal die Gelegenheit geben, darüber nachzudenken, was Gott in dich für Talente und für Gaben gegeben hat. Wer jetzt noch Zweifel hat, dass er minderwertiger ist oder weniger wert ist wie der andere, legt das ab. Ihr könnt das nachher beim Kreuz ablegen, wenn ihr wollt. Ihr könnt das im Gebet ablegen. Ihr könnt das im Worship ablegen. Legt das ab. Das gibt es nicht. Gott hat uns die Zusage gemacht. Er hat jeden Menschen gleich lieb und gleich. Jeder Mensch ist gleich wertvoll für ihn. Und erinnert euch an den Badge, den ich am Anfang hatte. Diesen VIP-Badge. Den gibt es für jeden. Ich habe sie jetzt halt nicht 50 Mal gedruckt, aber es gibt für jeden ein VIP-Badge. Und zwar für das Himmelreich. Und da musst du durch keine Securitas, du brauchst keinen Backstage-Pass, du brauchst nichts. Das hat uns Gott mit seinem Sohn Jesus Christus gegeben. Den VIP-Eintritt für das ewige Leben. Amen.